Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Schöpferswerk und Anwaltsbeitrag, dem Podcast zu geistigem Eigentum, Fragen des Wirtschaftsrechts und anderen spannenden juristischen Themen. Mein Name ist Dr. Johannes Ziller, ich bin Rechtsanwalt bei Warwick Rechtsanwälte. Heute wenden wir uns einem tagesaktuellen Thema zu. In den letzten Tagen und Wochen liest man ja in den Medien sehr viel davon, dass diverse Menschenrechtsorganisationen und auch verschiedene Staaten die Forderung äußern, dass Covid-Patente ausgesetzt werden, damit man eine weltweite und flächendeckende Versorgung mit Impfstoffen gewährleisten kann. So hat beispielsweise der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn letzte Woche gesagt, die ganze Welt mit Impfstoff zu versorgen, ist der einzig nachhaltige Weg aus dieser Pandemie. Es gibt einige Ideen, wie wir dies ermöglichen können. Wir wollen uns heute in dieser Folge anschauen, was denn rechtlich dahinter steckt, wenn man so allgemein davon spricht, eben Patente einfach auszusetzen. Dafür habe ich unseren Spezialisten für geistiges Eigentum, Dr. Stefan Warwick, eingeladen. Hallo Stefan.
Hallo Johannes.
Vielleicht wollen wir zum leichteren Einstieg in die Thematik damit beginnen, dass du mal kurz erläuterst, was überhaupt mit einem Patent gemeint ist.
Ein Patent ist kurz gesagt ein Monopol auf eine technische Innovation. Das bedeutet, dass eine Erfindung etwas noch nie Dagewesenes darstellt und eine technische Lösung bietet, die es so in dieser Form noch nie gegeben hat. Patente werden eingetragen in einem Register, im Patentregister und müssen dementsprechend bei den entsprechenden Behörden auch angemeldet werden. Das unterscheidet das Patentrecht von anderen vergleichbaren geistigen Eigentumsrechten, wie beispielsweise dem Urheberrecht, das also für sich einmal von alleine entsteht, allein dadurch, dass man also das Werk dann geschaffen hat, das heißt das Buch geschrieben hat, die Musik komponiert hat, da entsteht das Recht von selbst sozusagen. Patente müssen erst registriert werden, damit sie letztlich das Monopol bieten.
Das heißt, das Patent bietet dem Erfinder einerseits den Vorteil, dass etwas monopolisiert wird für einen bestimmten Zeitraum und andererseits profitiert quasi die Öffentlichkeit davon, dass einmal offengelegt wird, wie das überhaupt funktioniert und nachdem dieser Monopolschutz dann ausläuft, eben man damit auch selbst arbeiten kann.
Genau. Also der kleine Bruder des Patents, das Gebrauchsmuster, dauert maximal 10 Jahre, das Patent selbst 20 Jahre. Und im Pharmabereich haben wir auch die Möglichkeit, oder haben Pharmafirmen auch die Möglichkeit, ein ergänzendes Schutzzertifikat zu erlangen. Das bewirkt nichts anderes als eine Verlängerung der Schutzdauer auf insgesamt 25 Jahre. Der Hintergrund, das ergänzende Schutzzertifikat ist schlicht und einfach der, dass die Zulassungsverfahren im Arzneimittelbereich eben auch doch lange Zeit in Anspruch nehmen und dadurch de facto eine Verkürzung der Zeit bewirkt werden würde, die man das Monopol dann ausnutzen kann, um überhaupt dann die Investitionen da zurückverdienen zu können.
Wenn ich jetzt als Erfinder meinen Patentschutz erlangt habe, ist es ja auch oft so, dass ich zwar die Erfindung gemacht habe, aber gar nicht selber in der Lage bin zu produzieren und das zu vertreiben oder das gar nicht möchte. Das Ganze funktioniert dann über Lizenzen. Wie könntest du das einmal erklären?
Das Monopol oder die Monopolstellung, die man durch das Patent erlangt, heißt ja nicht, dass man der Einzige ist, der das machen darf. Man ist nämlich nur der Einzige, der entscheiden darf, wer es macht. Ja? Das heißt, also als Patentinhaber habe ich die Möglichkeit, anderen das zu verbieten oder anderen es zu erlauben, die Erfindung nachzumachen, also ein Produkt herzustellen oder damit zu arbeiten. Und die Lizenzierung ist eben so der klassische Weg. Das ist sozusagen die Erlaubnis, ein geistiges Eigentumsrecht, ein Patent zu nutzen.
Prinzipiell werden ja jetzt diese Lizenzen vom Patentinhaber freiwillig erteilt. Gibt es denn dazu auch Ausnahmen?
Also vorausschicken kann man mal, dass ja die Einschränkungen geistigen Eigentums nicht ungewöhnlich sind und die uns praktisch ja nahezu täglich begegnen. Ja? Also es gibt kaum jemanden, der nicht schon einmal zum Beispiel eine CD in seine iTunes-Bibliothek kopiert hat oder am Abend eine Fernsehsendung aufgenommen hat, weil einfach der Film einfach zu spät ist und man in der Früh morgens raus muss. Also es wird uns allen, sozusagen für uns alle ist es gang und gäbe praktisch. Ja. Auch das Zitieren ist ein ganz wesentlicher Bestandteil der wissenschaftlichen Arbeit. Auch das ist letztlich eine Einschränkung geistigen Eigentums. Auch im Patentrecht gibt es solche Einschränkungen. Die sind so wie eben die vorgenannten Beispiele an ein besonderes öffentliches Interesse geknüpft. Und vor allem die Berichterstattung in den Medien ist mir eben aufgefallen im Zusammenhang mit der Covid-Diskussion. Ich habe da gelesen, eine Aussetzung von Patenten auf Covid-19-Präparate wird gefordert. Der Patentschutz für Covid-19-Arzneimittel könnte im Interesse der Öffentlichkeit aufgehoben werden. Oder wer Medikamente oder Impfungen gegen Covid-19 entwickelt, könnte um seinen Patentschutz umfallen und dergleichen. Also das sind so Schlagzeilen, die mich dazu gebracht haben, mal darüber nachzudenken, was denn tatsächlich so rechtlich passieren würde und was eigentlich das für einen Sinn machen würde, wenn man das wörtlich nehmen würde, was da so in den Zeitungen steht und in den Medien kolportiert wird. Besonders ins Auge gestochen ist mir, dass ein Bündnis von Entwicklungs- und Menschenrechtsorganisationen, also unter anderem Amnesty International, Ärzte ohne Grenzen, Oxfam und Transparency International, Pharmafirmen in einem offenen Brief aufgefordert haben, während der Pandemie auf ihre Impfstoffpatente zu verzichten und ihre Technologien sowie ihr Know-how anderen Unternehmen zugänglich zu machen. Und insbesondere sollten die Pharmaunternehmen einen Teil ihrer Impfstoffe für ärmere Länder, also insbesondere Afrika, bereitstellen. Diese einzelnen Berichte über die geschilderte Diskussion sprechen nämlich verschiedene Aspekte und unterschiedliche Maßnahmen an. So betreffen die in der gegenständlichen Diskussion angesprochenen Aspekte einerseits die Beschränkungen des geistigen Eigentums an Erfindungen, andererseits aber auch die Weitergabe von Know-how zur Herstellung und Massenproduktion der Arzneimittel und zu guter Letzt auch den Vertrieb der Arzneimittel selbst. Auch die Maßnahmen werden dann in den Medien oft sehr variantenreich kolportiert. Wird da über eine zeitliche befristete Ungültigkeit von Patenten geschrieben, wird über eine gänzliche Nichtigkeitserklärung von Patenten nachgedacht, geht es um einen freiwilligen Verzicht auf die Durchsetzung von Patentrechten oder geht es um die Einräumung von Zwangslizenzen an Patenten. Also das ist mir in der medialen Berichterstattung recht unklar gewesen. Und so habe ich mich gefragt, was steckt da wirklich auch aus rechtlicher Sicht dahinter?
Also ist das Ganze nicht nur eine rein politische Diskussion, sondern es hat auch einen rechtlichen Background.
Ja, denn die an sich in der Natur der Sache liegende Debatte über geistige Eigentumsrechte und lebensrettende Medikamente wird ja schon seit Jahrzehnten geführt und ist also so gesehen überhaupt nichts Neues. In besonderen Ausnahmefällen eines überragenden öffentlichen Interesses ist es schon längst möglich, dass durch geistige Eigentumsrechte gewährte Monopole eingeschränkt werden. Das kann auf verschiedene Arten erfolgen. In den internationalen Patentsystemen hat sich die Maßnahme einer gesetzlichen Zwangslizenz etabliert. Auch in Österreich kann im Interesse der Allgemeinheit eine Zwangslizenz an einem Patent erteilt werden. Gemäß dem Patentgesetz hat da jedermann für seinen Betrieb Anspruch auf die Erteilung einer nicht exklusiven Lizenz an einer patentierten Erfindung, sofern aber nur dann, wenn die Erteilung der Lizenz im öffentlichen Interesse notwendig ist. Es geht also immer darum, ob das Bedürfnis der Öffentlichkeit auf der einen Seite so groß ist, dass man also Zugang zu dem Patent bzw. zum dahinterstehenden Produkt hat, das auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben die Nachfrage nicht vom Patentinhaber gedeckt werden kann oder er sie nicht decken will.
Das heißt, dem Patentinhaber wird eigentlich nichts weggenommen, sondern er muss es nur zulassen, dass dann zusätzliche Richtig. Personen auch dieses Patent verwerten könnten, wenn es eben im öffentlichen Interesse
genau.
steht.
Genau, und das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Es wird ihm nicht nur nichts weggenommen, sondern er wird eigentlich dazu gezwungen, ein Geschäft zu machen, weil auch das, auch die Zwangslizenz, auch wenn es jetzt rigide einschränkend klingt, ja, der Name bedeutet nicht, dass es gratis ist. Ja. Also es ist keine Enteignung im eigentlichen Sinne, er bekommt eine angemessene Lizenzgebühr dafür bezahlt. Ja.
Wie wird das festgelegt?
Das wird von einer Behörde festgelegt. Also in Österreich haben wir das österreichische Patentamt, das dafür zuständig ist. In Deutschland haben wir das Bundespatentgericht. Also es sind immer Behörden, die letztlich da individuell die Entscheidung treffen, ob überhaupt eine Lizenz, eine Zwangslizenz erteilt wird. Also ob dann dieser Antragsteller, das muss man nämlich aktiv beantragen als Interessent. Der muss dann nachweisen, dass er überhaupt in der Lage ist, das letztlich dieses Bedürfnis der Öffentlichkeit überhaupt erfüllen zu können. Also muss er also über die entsprechenden Produktionsmöglichkeiten verfügen, das entsprechende Know-how verfügen. All das muss er nachweisen. Und nur dann, wenn eben wirklich die Abwägung der individuellen Interessen ergibt, dass diese Zwangslizenz erteilt wird oder erteilt werden muss, dann entscheidet die Behörde entsprechend. Ja. Ansonsten könnte ja auch diese Lizenz auch freiwillig ergeben. Also dann braucht es die Behörde nicht.
Bevor so eine Zwangslizenz erteilt wird, ist es ja auch eine Voraussetzung, dass man es dann einmal auf gütlicher Ebene versucht, mit dem Patentinhaber hier eine freiwillige Lizenz zu bekommen.
Das stimmt, das ist richtig. In der Praxis ist es ja dann so, dass nicht immer praktisch der Patentinhaber sich jetzt so dagegen verwehrt und verweigert. Es kann auch theoretisch der Fall sein, dass eine exklusive Lizenz bereits an jemanden anderen erteilt hat und damit einfach auch nicht mehr rechtlich in der Lage ist, einen anderen Lizenznehmer praktisch die Patentnutzung zu erlauben. So gesehen braucht es dann sozusagen die Obrigkeit, die Behördenentscheidung, aber es gibt natürlich auch Fälle, wo der Patentinhaber sagt, na, braucht es nicht, er hat genug Kapazitäten und letztlich ist kein Anlass da, um eine Zwangslizenz zu erteilen. Also die Voraussetzungen, die Umstände sind dann durchaus unterschiedlich.
Okay. Ist es denn gesetzlich näher ausgestaltet, wie so eine Zwangslizenz jetzt aussehen kann?
Nein. Also in welchem Umfang oder wie die Benutzung gestattet werden muss, das schreibt das Gesetz nicht vor. Es ist nämlich dann die Aufgabe der Behörde, in diesem Verfahren des antragstellenden Unternehmens zu klären, wie denn dann die Zwangslizenz auszusehen hat, damit man dann eben auch dieses öffentliche Interesse erfüllen kann. Kann also auch die Zwangslizenz von Bedingungen abhängig gemacht werden. Es kann auf bestimmte Patentansprüche auch eingeschränkt sein. Es kann jetzt wie bei Arzneimitteln sogar auf bestimmte Patientengruppen die Einschränkung erfolgen. Also das ist wirklich je anlassbezogen. Eins ist aber klar, es ist immer nur auf den Zweck und auf die Dauer des Krisenfalls bezogen, also sozusagen in unserem Fall die Covid-Pandemie. Also die Zwangslizenz darf natürlich nicht so lange dauern oder über die Zeit der Pandemie hinaus dauern.
Reicht mir denn das Patent allein schon aus, dass ich das Medikament dann auch produzieren kann?
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. An sich ist die Frage schon einmal deshalb gerechtfertigt, weil ja Patente dem System nach dazu dienen, dass die Information publik wird. Also Patente und Know-how, was ja geheimes Wissen letztlich bedeutet, das schließt sich an sich aus. Patente sind im Register eingetragen und in diesem Register sind die Patentschriften veröffentlicht, die letztlich genau eine Anleitung dieser jeweiligen Erfindung enthalten. Das heißt, im Grunde können wir alle nachlesen, wie das Apple-Handy funktioniert und so weiter und so fort. Wir können also genau nachlesen, wie diese Technologie aufgebaut ist und was letztlich vor allem das Neue darstellt. Das ist das eine. Aber rundherum muss man auch Wissen haben, das letztlich dazu führt, dass diese Erfindungen in ein wirklich funktionierendes Produkt umgestaltet werden können. Nur wenn man also jetzt sozusagen eine Patentschrift liest, ist man auch als durchschnittlicher Fachmann nicht immer in der Lage, das quasi produktionsfertig, massenindustriell fertigen zu können. Es ist zwar so, dass der Durchschnittsfachmann das nachbauen muss, das ist also praktisch eine Grundbedingung für Patente, dass sie die Erfindung offenbaren. Das heißt, der Durchschnittsfachmann muss es nachbauen können. Aber allein damit ist er nicht wirklich in der Lage, das jetzt wirklich industriell zu fertigen. Und umso mehr gilt es für die Arzneimittelbranche. Bei der Arzneimittelbranche, bei der Pharmabranche kommt ja noch das Arzneimittelrecht dazu. Das heißt, also man muss ja auch entsprechend Studien machen. Es gibt also klinische Studien, drei Phasen, die letztlich dann dazu führen, dass die Arzneimittelbehörde überhaupt ein Medikament oder einen Impfstoff zulassen, ja, und dass der dann am Menschen auch regelmäßig verwendet werden kann. Das heißt, also gerade im Pharmabereich haben wir da noch diesen zusätzlichen Aspekt, der jetzt auch allein mit der Frage des Patents und dem Zugang zum Patent nicht gelöst ist.
Das heißt, wenn du jetzt ausführst, dass man da noch zusätzliches Know-how braucht, dann wäre es ja mit der reinen Aussetzung des Patents ja auch gar nicht getan, oder?
Genau, das ist der Punkt. Also zum einen, ich glaube, es ist schon wichtig, dass man sich vor Augen führt, dass es nicht darum geht, jemanden anderen was wegzunehmen, sondern es geht darum, dass vielleicht jemand als Hilfe jemanden beisteht, ja, um entsprechende Kapazitäten, die Öffentlichkeit braucht, erfüllen zu können. Also beispielsweise gerade im Impfstoff, also für bestimmte Länder, Regionen oder für bestimmte Zeit einfach unterstützend beizustehen. Und es kann ja nicht jeder, das ist ja der springende Punkt. Es ist ja nicht so, dass es jetzt des Rätsels Lösung oder die Lösung des Problems wäre, wenn jetzt Patente aufgehoben werden. Das nützt ja nichts. Es kann ja keiner von uns plötzlich da einen Impfstoff herzaubern, sondern das sind ja immer nur spezielle Ansprechpartner, die auch tatsächlich sowohl von ihrem Know-how her, als auch von ihrer Infrastruktur her, dazu tatsächlich in der Lage sind. Deshalb kommt in diesem Zusammenhang aus einer Zwangslizenz auch aus meiner Sicht gar nichts anderes in Frage. Ja. Und eine Zwangslizenz ist sowieso dann praktisch der letzte Schritt, weil entweder der Patentinhaber hat die Kapazitäten oder holt sie sich selbst über seine Lizenznehmer. Das ist ja schon etwas, was er im eigenen Interesse tut. Und für den Fall, dass es eben keine andere Möglichkeit gibt, muss er eben halt von einer Behörde gezwungen werden. Aber das ist ja auch praktisch nur ein Ausnahmefall.
Lieber Stefan, vielen Dank für das Gespräch. Damit beenden wir die heutige Folge unseres Podcasts. Wir werden uns in kommenden Folgen aber noch weiter, insbesondere mit Lizenzverträgen, auseinandersetzen. Wir freuen uns über Feedback, Fragen und Anregungen zum Podcast unter der E-Mail-Adresse podcast@warwick.at. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.